Schön, dass ihr da seid. Und ich werde heute über Jesus predigen. Das ist mal was Besonderes, oder? Hättet ihr nicht gedacht. Das hat ein Bewandtnis. Und zwar sprechen wir zurzeit in Krefeld, in der großen Gemeinde, wo ich auch herkomme und wo wir gemeinsam auch dieses Netzwerk mit Viersen jetzt und Nettetal und hoffentlich bald Kempten gegründet haben und gründen und noch weiter Gemeinden gründen wollen im linken Niederrhein. Da reden wir zurzeit über das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr habt das mit Sicherheit alle schon mal gehört. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und jetzt kommt der Part, über den ich heute sprechen möchte. Ich werde nur einen kleinen Ausschnitt nehmen. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Nur diesen Teil möchte ich beleuchten. Wenn ihr Interesse habt an den anderen Teilen, die ersten zwei Teile gab es schon, stehen irgendwo auf YouTube, beim Evangeliumshaus, könnt ihr nachgucken, und die nächsten Teile kommen noch. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben und am dritten Tag auferstanden von den Toten. Das ist ja so das typische Evangelium, oder? Darum geht es beim Glauben, was Jesus für uns getan hat. Und man könnte sich jetzt überlegen, ja, worüber soll ich da jetzt predigen? Also nicht, dass das Thema fehlen würde, sondern man hat so viel Auswahl. Ja, ich könnte jetzt über sein Leiden sprechen. Ja, die ganzen Leidensweg, da gibt es wahrscheinlich massig Bücher und auch Predigten drüber. Die ganzen Stationen, in denen Jesus gegangen ist, da gibt es manche Christen, die auf so einen Kreuzweg gehen und sich an bestimmten Stationen an das erinnern, was Jesus getragen hat. Das könnte man machen, das ist hilfreich. Ich könnte auch sprechen, wie die Kreuzigung funktioniert hat, wie das gewesen ist, warum Kreuzigung, was das bedeutet hat. Da gibt es eine ganze Menge Aspekte. Man könnte auch über das Gestorben und Begraben sprechen. Ich könnte darüber sprechen, warum Jesus das getan hat, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat, dadurch, dass er das getan hat. Man könnte über Jesus das Opferlamm sprechen. Da gibt es ja Parallelen zu dem ganzen Tempelkult, den die Juden vorher eigentlich hatten. Sie mussten immer in den Tempel gehen und dort Opfer bringen, also Tieropfer, richtige Tieropfer. Da mussten ganz viele Gesetze eingehalten werden, damit das auch ja richtig gemacht wird. Aber was die Menschen nicht konnten, war direkt zu Gott zu gehen. Das war nur dem Hohepriester möglich und das auch nur einmal im Jahr. Der durfte in das Allerheiligste gehen, im Tempel. Da stand die Bundeslade und das war so der Ort der Gegenwart Gottes. Davor war ein großer, langer, hoher Vorhang. Und da kam normalerweise überhaupt gar keiner rein. Und wie gesagt, einmal im Jahr der Hohepriester. Und da gibt es ganz, ganz viele Parallelen, was Jesus mit dem Tempel zu tun hat. Darüber könnte man ganze Seminare halten. Auferstanden von den Toten, auch ein tolles Thema. Jesus hat den Tod besiegt. Worüber soll ich denn jetzt predigen? Ich bin an einer ganz komischen Stelle hängen geblieben. Ich bin bei Pontius Pilatus stehen geblieben. Ich dachte, wieso kommt dieser Name Pontius Pilatus in einem Glaubensbekenntnis überhaupt vor? Er ist doch überhaupt nicht wichtig. Das war jetzt keine besondere geistliche Person. Der war kein Apostel, der hat nichts Besonderes in dem Sinne getan. Der war kein Nachfolger Jesu. Der kommt da mal vor, ja, weil das eben nicht anders möglich war. Jesus musste sterben, das wissen wir, um für uns am Kreuz auch die Schuld zu tragen. Und das musste halt damals mit irgendeinem politischen Machthaber passieren, denn sonst wäre das nicht erlaubt gewesen. Die Juden durften nicht einfach irgendjemanden kreuzigen oder umbringen. Da brauchten sie die Genehmigung. Und der Pontius, der war halt gerade derjenige, der da war. Und da hat er dann irgendwann die Genehmigung erteilt, obwohl er das scheinbar gar nicht wollte. In den biblischen Berichten kommt Pontius Pilatus immer recht gut weg. Man denkt immer so, eigentlich war der für Jesus und wollte ihn eigentlich befreien. Oder wollte, dass er nicht hingerichtet wird. Wenn man außerbiblische Texte liest, da wird Pilatus meist etwas blutrünstiger dargestellt. Er hat ziemliche Massaker verursacht oder einen Auftrag gegeben. Aber in der Bibel kommt er eigentlich ganz positiv weg. Aber trotzdem, Freunde, was ist an dem so besonders? Warum muss der in ein Glaubensbekenntnis? Das ist ja nun wirklich keine theologische Gestalt. Und das könnt ihr ja auch denken, das ist ja irgendwie, was ist das für ein Thema von Gottesdienst? Pontius Pilatus und Glaubensbekenntnis, ein bisschen seltsam. Das ist aber interessant. Ich habe angefangen dann zu forschen. Und wenn man mal darüber nachdenkt, es gibt außer Jesus nur zwei Menschen, die im Glaubensbekenntnis, in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis erwähnt werden. Die eine ist Maria, genau, und der andere ist Pontius Pilatus. Also, hä? Das war irgendwie Petrus drin vorkommen können oder Johannes oder irgendwer oder Josef, sein Vater oder wie auch immer. Aber nein, er ist das. Man fragt sich, wieso? Eigentlich doch nur eine Nebenrolle. Oder haben sich die Menschen, die Christen damals irgendwie vertan?
Nein.
So eine blöde rhetorische Frage, ne? Nein, ich glaube auch nicht, dass sie sich vertan haben. Denn so ein Glaubensbekenntnis, das ist ja die Essenz oder der Fokus von dem, was man glaubt, sozusagen gefiltert, nochmal zusammengesetzt. Also ganz, auf ganz einen kurzen Punkt gebracht, was glauben wir? Aber trotzdem ist doch komisch, warum kommt der Name Pontius Pilatus da rein? Man hätte doch einfach sagen können, Jesus Christus hat gelitten, ist gestorben, begraben und auferstanden. Das ist doch das Entscheidende. Pontius Pilatus kann man weglassen. Wenn es schon um so ein komprimiertes Glaubensbekenntnis geht, könnte man das noch ein bisschen kürzen. Und den Namen, den könnte man eigentlich weglassen. Interessant ist ja, dass dieses Glaubensbekenntnis etwa 400 Jahre nach Christus so ungefähr entstanden ist. Es gibt unterschiedliche Zeitangaben. Das heißt, in diesem Glaubensbekenntnis stecken 400 Jahre Gemeindegeschichte, 400 Jahre Kirchengeschichte, 400 Jahre Erfahrungen und Erlebnisse, die da verarbeitet werden. Und in den ersten Jahrhunderten war die Gemeindegeschichte nicht besonders fröhlich. Also so wie wir das hier machen, Fenster auf, Tür auf und wir preisen Gott und freuen uns über alles, das war damals selten möglich. Es gab sehr viele Gelegenheiten, wo Christen deswegen ins Gefängnis kamen, gefoltert wurden, umgebracht wurden, Märtyrer wurden. Nicht immer, nicht jeder, nicht zu jeder Zeit, aber im Großen und Ganzen waren die ersten Jahrhunderte der Christenheit geprägt von Verfolgung. Und das war nicht besonders schön. Wer sich damals bekehrt hatte, wer sich damals hat taufen lassen, so wie wir das gestern gemacht haben, der hat sein Leben riskiert. Und der wusste auch, warum er das tut. Und ich glaube, da steckt auch eine geistliche Dimension dahinter. Satan, der Widersacher Gottes, wollte auf keinen Fall, dass Gemeinde entsteht. Gemeinde ist ihm ein absolutes Dorn im Auge. Erstens, weil Jesus das getan hat, weil Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Und das, was Jesus tun möchte, das möchte der Widersacher unbedingt verhindern. Und zum Zweiten, weil er weiß, das ist ein Mittel, wie viele Menschen Jesus Christus kennenlernen. Das ist eine gute Methode. Deswegen gründen wir ja auch Gemeinden. Wir sagen, das ist die Methode, um Menschen etwas von Jesus zu erzählen. Es ist gut, auch neue Gemeinden zu gründen, damit andere Menschen auch von Jesus erfahren. Und er wollte das auf alle Fälle irgendwie verhindern. Ich glaube, da steckt diese Dimension dahinter. Das ist ein geistlicher Kampf. Gemeinde ist immer auch ein geistlicher Kampf. Auch hier in Viersen, wo wir jetzt eine Gemeinde gründen, es ist alles einfach, das stimmt. Wir haben keine Verfolgung, wir haben Religionsfreiheit. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir immer in einem geistlichen Kampf, in einer geistlichen Auseinandersetzung stehen und dass Satan nicht möchte, dass diese Gemeinde hier in Viersen weiter wächst. Er möchte nicht, dass wir eine weitere Taufe haben. Er möchte nicht, dass neue Leute dazukommen. Er möchte nicht, dass jemand hier zum Glauben findet. Das möchte er unbedingt behindern. Deswegen ist das eine geistliche Dimension, die dahinter steckt. Ich habe mich manchmal gefragt, wie voll wären wohl heute die Gemeinden oder die Kirchen, je nachdem, wenn wir die gleichen Zustände hätten wie damals. Wenn wir damit rechnen müssten, jeder, der sieht, wie wir hier reingehen, wo auch noch ein Schild vorne steht, jetzt Gottesdienst, wie viele Menschen würden das noch machen, wenn sie wüssten, ich könnte heute Abend im Gefängnis sitzen dafür. Nur, dass ich hierher komme und an Jesus glaube. Wir gucken heute irgendwie anders auf Gemeinde. Wir gucken immer, dass so der Rahmen stimmt, dass die Räume gut sind. Wir freuen uns über diesen Innenhof, dann können wir da bei schönen Wetter draußen sitzen, das ist super und wir brauchen bestimmte Geräte und Beamer und wir gucken darauf, dass hier ordentlich Musik gespielt wird. In größeren Gemeinden, da will man dann, dass eine gute Band vorne spielt oder wie auch immer. Wir haben da so einen Fokus auf bestimmten Dingen. Die Jugendarbeit muss gut sein, die Pfadfinderarbeit muss richtig ausgebaut sein. Und ihr wisst, ich mache das ja alles. Ich liebe ja Lobpreis, ich liebe ja auch die Pfadfinderarbeit. Aber das ist so das Wichtigste heutzutage. So suchen sich Menschen Gemeinde aus. Aber was wäre, wenn dein Leben davon abhängt? Wie viele Menschen, oder wer würde dann noch kommen? Und damals die Menschen, die haben sich zu Jesus gekehrt. Denen war Jesus wichtig. Völlig egal, wie das Gesamtprogramm der Gemeinde aussieht, wie die Musik war, die gespielt wurde, welche sonstigen Gruppen noch angeboten wurden. Diese Mentalität, ich gehe in die Gemeinde und ich kann da konsumieren, ich kriege da ein gutes Angebot, geistliches Angebot, das war damals noch nicht so vordergründig. Es ging einfach darum, ich glaube an Jesus und jetzt brauche ich Gemeinschaft mit anderen Christen, um diesen Glauben zu leben, denn das ist gefährlich. Und sie wussten, wir können unter Umständen unseren Besitz verlieren, wir können unsere Familien verlieren, wir können unser Leben verlieren. Und trotzdem haben sich die Menschen bekehrt. Trotzdem haben sie sich öffentlich dazu bekannt, weil sie gesagt haben, das ist es wert. Das ist Jesus uns wert. Die wussten genau, warum sie das tun wollen. Die hatten einen Grund. Und jetzt fragt ihr euch, was hat das mit Pontius Pilatus zu tun? Das ist erstmal nur der Background, den ich euch so ein bisschen aufmalen wollte, damit ihr das so vor Augen seht, wie schwierig die Zeiten damals waren. Ich habe ja gesagt, das Glaubensbekenntnis beinhaltet 400 Jahre Kirchengeschichte, die da drin stecken. Und jetzt wisst ihr, was da zugehörte zu dieser Kirchengeschichte. Pontius Pilatus, der kommt nicht nur in der Passionsgeschichte vor, in der Bibel, sondern er kommt auch in einem Brief von Paulus vor. Und zwar im Brief an Timotheus. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Da lesen wir, ganz bekannter Vers, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Das ist übrigens mein Taufspruch, den ich, wann war das, 1984? Ich glaube 1984 oder so bin ich getauft worden. Muss mal nachgucken. Den habe ich da gehabt. Den kenne ich auch. Aber ich wusste nie, dass es da um Pontius Pilatus geht später. Er kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen, oder dass du doch dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also zunächst einmal schreibt Paulus hier von einem Kampf. Und da merken wir schon, da kommt wieder dieses Thema vor. Es ist ein Kampf, es ist eine geistliche Dimension, ein geistlicher Kampf, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Ja, da gehört was dazu und da gibt es geistliche Mächte, die das verhindern möchten. Und scheinbar hat Timotheus ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus abgelegt. Das war vermutlich nicht dieses Glaubensbekenntnis, so wunderschön formuliert und ausgedacht, aber er hat sich klar zu Jesus bekannt. Daran sollte er sich erinnern. Und jetzt wird das Ganze verglichen. Und zwar mit Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus stand und auch dort ein klares Bekenntnis abgelegt hat. Was war denn das für ein Bekenntnis? Was hat er denn da bekannt? Das können wir zum Beispiel lesen, das ist ganz gut im Johannesevangelium zu lesen. In den anderen Evangelien, wenn man da dann in der Passionsgeschichte guckt, da schweigt Jesus fast die ganze Zeit. Da sagt er gar nichts, da lässt ihn, glaube ich, Matthäus und Markus, die lassen ihn nur sagen, auf die Frage, bist du der weiße Messias, der König der Juden? Dann sagt Jesus, du sagst es. Und zack, das war's. Im Johannesevangelium hören wir ein paar mehr Worte, was Jesus gesagt hat. Und zum Beispiel bei Johannes 18, Vers 37, da heißt es, da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Also Jesus bekennt, dass er ein König ist. Und das war ja schon mal eine Herausforderung. Weil Pontius Pilatus war eigentlich die Staatsmacht. Der stand nämlich als Vertreter für den Kaiser da. Und der Kaiser war der einzig Wahre. Und wenn jemand anders ankommt und sagt, nee, ich bin hier König, dann war das schon mal Grund genug, ihn wegzusperren, weil das ist ja dann der Anfang einer Revolution. Aus dem Zusammenhang in der Bibel wissen wir, dass Pilatus Jesus gar nicht so eingeschätzt hat. Er hat gesehen, dass von ihm keine politische Gefahr ausgeht. Aber es war ein klares Statement gegen den Staat eigentlich damals schon. Ich bin ein König, ich sage die Wahrheit, ich bin ein Zeuge der Wahrheit. Und jeder, der an mich glaubt, der ist Teil dieser Wahrheit. Das war dieses große Bekenntnis. Ich bin der König in einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und hier prallen zwei Welten aufeinander. Das eine ist die staatliche Welt, die säkulare Welt, die politische Welt. Und das andere ist der christliche Glaube. Das könnte man denken, ja gut, komm, Trennung von Kirche und Staat, das kennen wir. Und das finde ich auch gut so. Das sind doch zwei getrennte Welten. Zum Teil stimmt das auch. Und das ist ja auch gut so, wir wollen hier keine Politik betreiben, darum geht es uns nicht. Und doch, Kirche und Staat stehen sich sehr oft feindlich gegenüber. Das ist manchmal die ganz normale Folge, wenn Menschen sich zu Jesus Christus bekennen. Und dann stellt sich die Frage, wem gehört meine Loyalität? Gehört sie der Welt, der Gesellschaft, dem allgemeinen Mainstream, das, was man glaubt, was man zu glauben hat, oder das, was vorgegeben wird, was man nur glauben darf? Es gibt viele Länder, da gibt es keine Religionsfreiheit. Da glaubst du den offiziellen Glauben oder das war es dann für dich. Oder gehört meine Loyalität Jesus? Folge ich Jesus wirklich nach? Und für die ersten Christen war die Antwort klar. König Jesus. Er ist der, den wir folgen wollen. Und gestern bei der Taufe habt ihr das auch bekannt. Wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen ihm nachgehen. Aber automatisch positionierst du dich dadurch auch gegen den Staat. Sehr oft. Weil dem Staat, der Politik das auch nicht gefällt. Obwohl damals die Christen überhaupt keine Revolution anzetteln wollten. Wollten ja auch gar kein christliches Weltreich gründen oder irgendwie sowas, was dann später dann durch die Kreuzzüge dann aufkam. Diese ganze Politik, das war gar nicht Teil der ersten Gemeinde. Es war eigentlich nur das klare Bekenntnis zu Jesus. Und das führte zur Verfolgung vom Staat bis hin zu Folter und Tod. Und das hat Jesus selber vorausgesagt. In Markus 13, da sagt Jesus einmal, habt Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Das ist schon mal ein Ding, in Synagogen auspeitschen. Das eigentlich ist das der Ort, wo das Evangelium oder wo der Glaube verkündigt werden soll. Ja, man wird euch auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Denn bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündigt werden. Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist, der in euch ist. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das ist ja so wirklich eine Actiongeschichte. Im Englischen heißt das ja auch Acts. Also da ist wirklich Aktion, da ist wirklich Action, da passiert eine ganze Menge. Da lesen wir unter anderem auch von Paulus, der unter anderem vor dem Statthalter Festus steht und da seinen Glauben vertreten muss. Das macht er da ganz gut. Festus irgendwann sagt sogar, ich glaube, du hast mich bald überzeugt, ich werde wirklich an Jesus glauben. Aber es gibt auch andere Statthalter, von denen er stand, und Königen, von denen er sich rechtfertigen musste, da lief es nicht ganz so glimpflich ab. Da war es richtig schwierig. Jesus vor Pilatus. Das ist wie eine Blaupause für die Christen damals. Jesus stand vor Pilatus und musste sich rechtfertigen. Hat gesagt, wer er ist, hat seinen Glauben gerechtfertigt. Und all das haben die Christen später auch erlebt. Das hat ihnen Jesus vorher gesagt. Ihr werdet euch vor staatlichen Mächten und vor Machthabern verantworten müssen für euren Glauben. Das war der Alltag von vielen Christen damals. Und an Jesus Christus haben sie gesehen, wie das funktioniert und was das auch zur Folge haben kann. Leid, gelitten unter Pontius Pilatus, das ist die Folge davon. Aber das war den Christen nicht egal, aber sie haben es trotzdem auf sich genommen, weil Jesus ihr Vorbild war. Heute sagen wir solche Glaubensbekenntnisse oft im geschützten Bereich so der Gemeinde oder des Gottesdienstes. Das ist relativ einfach, mit vielen anderen Christen in einem Gottesdienst so ein Glaubensbekenntnis aufzusagen. Damals wurde ein Glaubensbekenntnis, nicht das apostolische, aber das Bekenntnis zum Glauben, wurde aufgesagt von Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben, die gegen Gott gekämpft haben, vor politischen Machthabern, mit der Folge, oder mit der möglichen Folge, große Nachteile dadurch zu kriegen. Gelitten unter Pontius Pilatus bringt den Alltag der Christen der ersten Jahrhunderte richtig gut auf den Punkt. Das, was sie eigentlich durchmachen mussten. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass dieser Name Pontius Pilatus darin vorkommt. Denn das macht nochmal deutlich, wir werden uns auch vor dem Staat und vor politischen Machthabern verantworten müssen. Und die Frage ist dann, ob wir dann U-Boot-Christen sind. U-Boot-Christen sind die, die abtauchen, wenn es brenzlig wird. Und dann versuchen, unerkannt im Untergrund zu bleiben. Und dann, wenn die Luft wieder rein ist, wenn man wieder unter sich ist, dann tauchen sie wieder auf. Und dann geht es ihm wieder gut. Oder ob wir sagen, nein, wir bekennen unseren Glauben. Wir stehen dazu. Denn das Evangelium von Jesus Christus muss öffentlich bekannt werden. Es ist keine Privatsache. Das sagen wir oder sagen viele Menschen gerne, Glaube ist doch Privatsache. Und Gott schaut doch in mein Herz, das ist doch wichtig. Ja, Gott schaut in unser Herz und das ist auch das Wichtige. Aber es kann nicht privat bleiben. Es wird immer Auswirkungen haben. Und Gott möchte, dass alle Menschen in Viersen Jesus Christus kennenlernen und von ihm etwas hören. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen das öffentlich bekennen. Es ist keine Privatsache. Und sobald wir etwas öffentlich bekennen, hat es immer auch in diesem Sinne eine politische Dimension. Auch wenn wir nicht politisch sind, aber es hat eine politische Dimension. Und dieser Gedanke, dass ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus eine politische Dimension hat, die Nachteile mit sich bringt, der war unter den Theologen lange Zeit komplett vergraben. Den gab es so nicht. Und er kam dann wieder neu auf in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts unter dem Naziregime. Da haben sich manche wieder daran erinnert und sagen, nee, das Bekenntnis zu Jesus halten wir aufrecht und wir gehen nicht in den Untergrund, sondern wir stehen dazu. Und ihr habt sicherlich den Begriff der bekennenden Kirche schon einmal gehört. Menschen, Christen, die auch in der Zeit gesagt haben, wir ducken uns nicht weg, wir stehen zu unserem Glauben. Egal, was für Folgen das hat. Und das hatte Folgen für viele Christen. Das bekannteste Beispiel ist Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe, der aufgrund seines Glaubens dann ins Gefängnis kam in dieser Nazi-Zeit und auch umgekommen ist während des Zweiten Weltkriegs. Bekanntestes Lied oder bekanntestes Gedicht ist von guten Mächten wunderbar geborgen. Wir kennen das alle. Viele Christen haben in der Zeit eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Das muss man sagen, von vielen weiß man das nicht so genau. Aber sich klar zu Jesus zu bekennen, auch in solchen politisch schwierigen Zeiten, das haben sich viele nicht getraut. Und ich möchte darüber auch nicht urteilen. Denn wir sind ja in richtig guten Friedenszeiten aufgewachsen. Wir haben ein paar Spannungen erlebt, wir haben Auseinandersetzungen, Kalter Krieg und so weiter. Es gab viele Besorgnisse oder besorgniserregende Situationen. Wir hören von vielen Kriegen in der Welt, aber wir hier, wir erleben keinen Krieg. Er ist jetzt durch die Ukraine sehr nah an uns herangerückt. Aber wir leben im Frieden. Und deswegen möchte ich nicht hochmütig darüber urteilen, ob ich das besser gemacht hätte in solchen schwierigen Zeiten. Denn das ist nochmal was anderes, wenn es dann wirklich soweit ist und man zu seinem Glauben stehen soll oder ihn bekennen soll oder sogar weitererzählen soll. Und das hat Folgen. Jesus öffentlich auch vor dem Staat zu bekennen, koste es, was es wolle. Es geht uns sehr gut hier in diesem Land. Aber ich stelle auch fest, dass sich so die allgemeine gesellschaftliche Stimmung etwas verändert. Zu Ungunsten von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und wenn man da dann seine moralischen Werte, die wir aufgrund unserer Bibel oder aufgrund von dem, was wir von Jesus wissen, wenn wir dazu stehen und dann hochhalten, kann es jetzt schon etwas ungemütlich werden. Hat noch nicht jetzt die Folgen wie damals bei den ersten Christen. Aber wir merken, wie schnell sich auch so dieser gesellschaftliche und politische Wind drehen kann. Ja, dass wir immer in Freiheit und Frieden unseren Glauben vertreten dürfen, ist nicht garantiert. Und die Frage ist, wie tief sind wir mit Jesus verwurzelt, dass wir bereit sind, zu unserem Glauben zu stehen, nicht nur ein Glaubensbekenntnis wie das apostolische in einem Gottesdienst aufzusagen, sondern wirklich unseren Glauben zu bekennen, auch vor einem Pontius Pilatus, auch vor einem politischen Machthaber. Das Ganze ist jetzt natürlich sehr bedrückend. Ne? Fühlt sich so ein bisschen schwer an. Boah, Leid. Ach, wir müssen zu Jesus stehen, das hat Folgen und so weiter. Aber es gibt noch eine andere Dimension. Auch in diesen drei Zeilen, über die ich heute rede, vom Glaubensbekenntnis. Denn da heißt es, dass Jesus Christus auferstanden ist. Amen. Er hat den Tod besiegt. Ja. Und das heißt dann, der Zutritt zu Gott ist frei. Wir haben freien Zutritt zu Gott. Ich habe vorhin das erzählt über den Tempel, über das Allerheiligste, über diesen Vorhang, der vor dem Allerheiligsten war. Als Jesus starb, zerriss dieser Vorhang von oben bis unten. Das heißt, der Zugang zum Allerheiligsten ist jetzt für jeden Menschen frei. Wir können zu Gott kommen, so wie wir sind. Der Hebräerbrief bringt das gut auf den Punkt. Hebräer 10, da heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Also Jesus selber ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben jetzt Zugang zu Gott. Und ich glaube, das müssen wir festhalten, denn nur so haben wir die Kraft, Jesus zu bezeugen und zu unserem Glauben zu stehen. Wer da nicht mit Jesus verbunden ist, wer diesen freien Zugang zu Gott nicht nutzt, sagt, ich gehe zu Jesus und ich bekomme, da ist meine Kraftquelle, da bin ich verwurzelt, dann kann ich auch nicht zu meinem Glauben stehen. Dann bin ich wie ein Blatt im Wind oder wie ein Schiff, wo das Ruder nicht mehr funktioniert und wenn es dann stürmisch wird, dann bin ich den Wellen hilflos ausgeliefert. Aber da, wo ich diesen Zugang zu Gott nutze, wo ich hingehe und mit Gott Gemeinschaft habe, mit Jesus Gemeinschaft habe, da werde ich zu einem Jünger. Ja, das heißt, wir sollen ja zu Jüngern machen, das heißt mit Jesus verwurzelt sein. Nicht nur irgendwie an Jesus glauben und zum Gottesdienst gehen, sondern mit ihm befreundet sein, ihn kennenzulernen und an ihm festzuhalten. Und ich glaube, diesen Zugang, den müssen wir immer im Blick haben. Ich glaube, ich nutze den noch zu wenig, auch wenn ich Pastor bin. Ich glaube, von diesem Zugang, von diesem freien Zugang zu Gott, sollten wir alle vielleicht noch viel mehr Gebrauch machen. Wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind, denn unser Ziel ist der Himmel. Hier auf der Erde sind wir nur auf der Durchreise. Da gibt es viele Bibelstellen dazu. Wir sind hier Fremde. Ja, es ist ein Weg, den wir gehen und den wollen wir auch gehen. Wir stehen auch dazu und es gibt viele tolle Dinge auf dieser Welt, die wir genießen dürfen. Aber es ist nur eine Reise. Das Ziel ist der Himmel. Wir wollen zu Jesus gehen. Und dieses Ziel vor Augen, jetzt schon diesen freien Zugang zu Gott zu haben, das, glaube ich, ermöglicht es uns und gibt uns die Kraft, dass wir dieses Zeugnis auch wirklich geben können, zu diesem Zeugnis stehen können oder dass wir das tun können, von dem Matthäus berichtet in Kapitel 10, da sagt Jesus, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen von meinem Vater, der in den Himmel ist. Da geht es wieder um dieses Bekenntnis. Und deswegen ist mir das heute so wichtig, über dieses, nicht nur über ein Glaubensbekenntnis zu sprechen, nicht nur so irgendwie über Jesus zu sprechen, sondern ganz deutlich zu machen, es ist unsere Aufgabe, unseren Glauben zu bekennen. Auch vor politischen Machthabern, auch wenn es um politische Meinungen geht. Und ganz ehrlich, wir werden immer, irgendwann, irgendwo im Gespräch auf das Thema Gott kommen. Ja, irgendwann spricht man immer darüber, dann geht es um Werte. Und da dann klar zu machen, ja, Jesus liebt alle Menschen, aber es gibt trotzdem noch Wahrheiten, die Wahrheiten sind. Es gibt trotzdem auch noch Dinge, wo Jesus sagt, nein, das nicht, das ist nicht in Ordnung. Es gibt immer noch Sünde. Und dazu zu stehen und das zu glauben, da brauchen wir, glaube ich, Gottes Kraft und Gottes Beistand. Das wünsche ich uns allen, dass wir das haben. Denn das wollen wir haben, denn wir wollen hier in Viersen Jesus bekennen. Wir wollen hier Jesus bekannt machen, da könnte man das auch sagen. Und wenn wir das wollen, wenn wir das tun, dann müssen wir damit rechnen, dass das ein geistlicher Kampf ist und dass wir zu diesem Bekenntnis stehen müssen. Gelitten unter Pontius Pilatus. Ich weiß nicht, wenn ihr das nächste Mal dieses Glaubensbekenntnis mal irgendwo sprecht, erinnert euch daran, was dahinter steckt. Hinter diesem Satz, 400 Jahre damals Kirchengeschichte. Möglicherweise bleibt dem einen oder anderen dann das Wort im Hals stecken. Und er kann das gar nicht mehr so locker aussprechen, was er damit eigentlich sagt. Was für ein kraftvolles Bekenntnis. Ich habe da noch Nachholbedarf, aber ich will lernen. Ich will dazulernen. Ich möchte wachsen im Glauben. Und ich möchte auch Jesus besser kennenlernen. Ich gebe zu, auch wenn ich Pastor bin, manche glauben das tatsächlich. Wenn jemand Pastor ist, dann hat er einen besseren Draht zu Gott. Und das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Es ist anders. Das ist ein toller Beruf. Aber manchmal dann kann das auch dazu führen, dass man gewisse Dinge tut, weil es halt der Beruf ist. Und da so ein bisschen die Persönlichkeit auch verloren geht. Oder die Leidenschaft weg ist. Man macht es gerne, ja. Aber man arbeitet und arbeitet und arbeitet und vergisst darüber Jesus. Das ist ganz schwer zu erklären. Man kann ganz viel für Jesus tun, ohne dass Jesus dabei ist. Das ist eine Herausforderung, die ich als Angestellter habe. Ihr habt andere Herausforderungen. Aber ich denke, wir alle, wir wollen lernen, uns zu Jesus zu bekennen. Wir haben das mehrfach auch schon gesungen und ich würde gerne mit einem Lied diese Predigt abschließen. Das ist auch ein schönes Lied, was sich so leicht singen lässt. Aber mir ist es wichtig, dass wir das nochmal in diesem Hintergrund jetzt singen. Wir wollen den Namen Jesus bekennen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, auch vor der politischen Welt, wenn es darauf ankommt. Wir müssen das nicht provozieren, das will keiner, aber wir dürfen zu dem stehen, was wir glauben. Ich sage Jesus. Ich spreche aus. Alter!